Von Wum bis Z, der Generationen-Podcast der Frauenseiten Bremen. Ich habe jetzt nur noch im Kleiderschrank etwas, was mir passt. Aber der nächste Schritt wäre, ich habe nur noch im Kleiderschrank, was mir perfekt passt. Ne? Also die richtige Armlänge oder Beinlänge oder so die kleinen Dinge, die machen, dass man sich ganz anders fühlt im Leben.
Also ich glaube, dass das, was wir uns wünschen, ist, dass die Menschen, die unsere Sachen tragen, die Liebe spüren, die wir reingesteckt haben.
Dann kommen die rein und sehen dieses Teil und sind einfach so happy und ich sehe es in den Augen. Da denke ich mir, also genau für sowas, ja, macht man das dann auch, ne?
Herzlich willkommen im Podcast von Boom bis Z, dem Generationen-Podcast der Frauenseiten Bremen. Heute haben wir zwei spannende Gästinnen da. Und diesmal geht es um das Thema nachhaltige Mode. Das ist eine Premiere. So aus dem Nähkästchen geplaudert muss ich sagen, dass wir das in der Planung des Podcasts tatsächlich die ganze Zeit vorhatten, aber nie geschafft haben und auch dich, Victoria, eine der Gästinnen, total schon auf dem Schirm hatten. Und die ganze Zeit stehst du so in so Notizen schon von uns seit 2 Jahren. Das habe ich jetzt einfach so unabgesprochen schon mal gesagt. Und genau, also, ich habe 2 Gästinnen da, Victoria Teoharova und Dani Breuer. Genau. Ihr seid 2 Macherinnen aus Bremen, 2 Modemacherinnen, die sich der Nachhaltigkeit verschrieben haben, könnte man sagen, aber nicht nur, auch einfach dem guten Design.
Absolut.
Ja, würde ich auch sagen.
Genau, wir sind hier in Bremen, wir sind auch im Orts, vor Ort bei dir im Laden, Victoria, heute. Ne? Wer weiß, ob noch mal eine Störung reinkommt. Wir haben zwar vorne eine Person, die da aufpasst, aber ja, wer weiß, ne? Ja, fangen wir einfach mal mit der Generation an. Dani, zu welcher Generation gehörst du? Weißt du das?
Ja, ich würde sagen zu den 80ern.
Ja. Du bist ja vielleicht noch so ein Millennial. Wahrscheinlich bist du so ein Millennial dann?
Ja.
Ja. Und du, Victoria?
Ich bin auch ein Millennial.
Ah, okay.
Ja.
Dann bin ich jetzt hier die andere Generation.
Ja, wir sind 80s Buddies.
Genau. Ich bin gerade noch am Ende von Generation X, weil ich kurz vor den 80ern geboren bin. Also muss ich das heute übernehmen, diesen Job der anderen Generation.
Das ist gut, ja.
Habt ihr da irgendwelche Gedanken zu Generationen? Habt ihr so eine Vorstellung, ja, wann habt ihr euch zum ersten Mal erwachsen gefühlt oder irgend sowas?
Boah, also erwachsen fühlt man sich ehrlich gesagt nie, finde ich.
Ich mich auch jetzt einfach noch gar nicht.
Es gibt halt einfach so Momente, wo du denkst so, oh nee, also das ist irgendwie nicht so cool am Erwachsensein. sowas Banales, ne, wie sich um Versicherung kümmern und so ein Zeug, ne, da hat ja keiner Bock drauf. Aber ich glaube, was uns auf jeden Fall auch verbindet, ist, dass wir sehr spielerisch mit dem Leben umgehen und mit dem, ja, mit dem Dasein an sich. Und ich glaube, deswegen sind wir gar nicht so erwachsen.
Nee, also erwachsen tatsächlich echt gar nicht. Aber ich muss auch dazu sagen, ich möchte auch nicht mehr Anfang 20 oder Mitte 20 sein. Also ich bin froh, dass ich jetzt es fühlt sich nicht an wie 40, aber so, ich habe kein Problem, dass ich jetzt 40 bin und
ist halt auch nur eine Zahl.
Ja,
das ist, finde ich, es gibt ja Leute, die sind irgendwie 10 Jahre älter als wir und wirken viel jünger. Und es gibt Leute, die sind irgendwie 10 Jahre jünger als wir. Ja. Und wenn man dann rauskriegt, so wie eigentlich das Verhältnis ist, ist man total erstaunt. Also ich glaube, das ist echt eine Zahl auf dem Papier und wichtig ist, was du draus machst.
Ja. Wie habt ihr euch kennengelernt?
So? Natürlich.
Die offizielle Version vielleicht.
Ich stehe dazu. Ich habe den ersten Schritt getätigt.
Oh, wie schön.
Und er war einfach über Instagram.
Ja.
Nee, genau. Ich bin ja jetzt aktuell noch in Elternzeit. Ich bin ja hauptberuflich Erzieherin und habe während der Elternzeit mit der ersten Schwangerschaft angefangen, mir das Nähen selbst beizubringen. Und habe dann natürlich auch viel recherchiert und irgendwann, also auf Instagram folgt man dann ja auch vielen Accounts, die natürlich das gleiche kreative Handwerk macht. Und auch habe ich mich ja mit beschäftigt mit den Stoffen, mit verschiedenen Textilstoffen. Und habe, genau, mit Lebenskleidung, das ist mein Stoffgroßhändler aus Berlin, die hatten dann eine Story geteilt und dann fand ich das so ganz interessant, habe ich mir die Story angeguckt und dann war da eben von Vicky so eine Story re-gepostet. Und da habe ich mir ihren Account angeguckt und dachte mir so, Herr krass, Bremen, okay, nochmal interessanter. Naja, dann habe ich mir das angeguckt und habe ich Vicky einfach angeschrieben, dass ich das so richtig cool finde und ob ich denn nicht mal vorbeikommen darf für ein Stündchen, um mit ihr zu quatschen, weil ich auch gerne mich dann mit kreativen Leuten austausche, ein bisschen ja, Erfahrung mehr sammeln. Und dann wurde aus der Stunde, waren 5 Stunden, saß ich hier in dem Laden. Und da hat dann unsere Love Story angefangen.
Ja, absolut. Ja, das war tatsächlich wirklich so eine schöne Begegnung, Liebe auf den ersten Blick. Wirklich kann man nur sagen, wir haben es sofort megamäßig gut verstanden und teilen einfach die gleichen Werte und dann vergehen auch ein paar Stunden echt wie im Flug.
Dann, du bist jetzt sozusagen in nebenberuflich, selbstständig könnte man das wahrscheinlich als Fachbegriff so beschreiben, ne?
Genau.
Victoria, aber bei dir ist es so...
Das ist mein Leben.
Das ist dein Leben.
Das ist mein Leben durch und durch, tatsächlich. Also es gibt ja Leute, die können das ja sehr gut trennen, Beruf und Privatleben. Erstens, glaube ich, funktioniert das bei kreativen Menschen gar nicht. Also gar nicht, weil man ist draußen und sieht eine Inspiration. Und das kann ich mir ja nicht aussuchen, ob ich dann gerade privat unterwegs bin oder nicht. Ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Und das versuchen zu wollen, ist sehr anstrengend und sinnlos. Und ich mache das in Vollzeit seit nunmehr 7 Jahren.
Erzähl doch mal genauer, was du machst. Ich bin hier in einem richtig coolen Laden mit unfassbar vielen Anziehsachen, um es mal so kindhaft was zu sagen. Aber ich mag es so trotzdem. Schön.
Ja. Ja. Also man kann uns in 3 Worten eigentlich beschreiben. Wir sind nordisch, wir sind nachhaltig, wir sind individuell. Nordisch, ich mag kein Shishi, also bei mir werdet ihr keine Rüschen kriegen. Wir haben sehr klares Design. Wir sind nachhaltig, weil wir eben selber produzieren zu einem sehr, sehr großen Teil. Und weil wir nachhaltige Stoffe benutzen dafür. Und wir sind individuell, weil wir tatsächlich nach Wunsch und nach Maß schneidern. Das heißt, du kommst bei mir rein, suchst dir einen Style aus, suchst dir den Stoff aus, wir vermessen dich. Deswegen gibt es bei uns auch keine Größengrenzen. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, weil ich sage, jeder ist schön, so wie er oder sie ist. Das heißt, wir schneidern aktuell für eine Größenrange von XXS bis 5XL. Alles, was du bei uns siehst, sind unsere eigenen Kollektionen. Habe ich alles entworfen. Wir haben 3 Marken. Wir haben ein Charity-Projekt, beziehungsweise mittlerweile haben wir sogar 2 Charity-Projekte. Und das ist das, was wir hier so tagtäglich tun.
Da müssen wir später nochmal drüber reden, über die Charity-Projekte. Mhm. Wer kommt denn hier rein so?
Das ist ganz spannend. Also ich habe Markenmanagement und Entrepreneurship im Master studiert. Und da geht es ja auch viel so... Zielgruppen, Avatare bilden Zielgruppe an sich. Und da wird
Persona.
Ja, genau, und da wird ganz klassisch ja gearbeitet, auch mit Altersstrukturen und sowas. Mhm. Und das tust du bei uns tatsächlich nicht. Also die Altersstruktur der Menschen, die hier reinkommt, ist von bis. Also unsere ältesten Kunden sind Mitte 80 und unsere jüngsten Kundinnen sind um die 10. Das heißt, darum geht es gar nicht bei uns, sondern es geht um das Mindset. Das heißt, die Leute, die hier reinkommen und die immer wieder kommen, die teilen das gleiche Mindset. Die verstehen, was wir hier tun, die Werte, die wir vertreten. Und ich sage dir eins, wenn man einmal das Gefühl hatte, etwas anzuhaben, was mit Liebe gemacht wurde, was für einen speziell gemacht wurde, du wirst süchtig danach. Also ich habe KundInnen, die mich schon seit Jahren begleiten und die dann am Tresen stehen und sagen, oh, Victoria, ich mache meinen Kleiderschrank auf und da drin hängst nur noch du. So. Und das hat ja einen Grund, ne? Das ist einfach dieses sich schön fühlen. Also das ist mein Ziel, dass jeder, der vor meinem Spiegel steht, sich schön fühlt.
Und wie ist es für dich selber? Hast du auch nur noch Sachen an, die genauso angepasst sind?
Ja, ich mache mir, das ist natürlich der Vorteil an dem, was ich tue. Ich kann mir ja machen, worauf ich Bock habe. Habe natürlich einen dementsprechend großen Kleiderschrank. Wenn jemand auf dieser Welt nichts mehr anzuziehen braucht, bin ich das. Das ist mir auch absolut bewusst. Aber du, das ist halt Berufskrankheit, nicht?
Ja.
Aber ich gehe trotzdem gerne auch, ich gehe nicht gerne shoppen im Sinne von shoppen. Ich gehe zum Beispiel sehr gerne in Secondhand-Läden, wenn ich woanders bin. Ich habe eine große Schwäche für Secondhand-Taschen, für geile Schuhe, weil sowas passt halt auch einfach immer. Und es muss auch wirklich zu jedem Outfit, ich bin dann so ein bisschen Nerd, es muss halt alles zusammenpassen. Ne? Also meine Ohrringe und meine Ringe müssen genauso dazu passen. Und ja, ist halt so voll mein Ding.
Ich habe gerade das Wort Taschen gehört. Da müssen wir doch gleich nochmal über die Bags sprechen.
Ja, gerne.
Wie heißt deine Marke dann?
Daclari. Genau. Das ist die Mischung zwischen den Namen meiner ersten Tochter und mir. Und genau, so da hat ja so der Grundstein angefangen mit dem Nähen, sodass ich da während der Schwangerschaft eben mir das selbst beigebracht hatte. Und dann ja, kam irgendwann beim Brainstormen mit einer Freundin, kam die dann auf den Namen und dann hat es direkt so gepasst. Genau.
Und wie wichtig ist euch diese Nachhaltigkeit bei dem ganzen Thema? Es ist natürlich, ist eine Frage, natürlich ist euch das wichtig, aber wie würdet ihr die so, keine Ahnung, beschreiben? Also, weil...
Kompromisslos. Wir sind absolut kompromisslos. Wenn ein Stoff nicht nachhaltig ist, dann geht der halt nicht. Und wir sind, also meine Mädels lachen mich auch schon immer aus, weil ich bin auch immer sehr hinterher, dass wir alles benutzen bis zum geht nicht mehr. Jeder Papierzettel wird hier 10-mal umgedreht und beschriftet. Aus unseren Stoffresten, aus den Zuschnittresten machen wir Abschminkpads, um nochmal den Müll zu reduzieren. Ich bin gerade dabei, ein Produkt zu entwickeln, wo sogar die Reste noch verwertet werden. Es ist manchen zu viel, aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Weil das, was andere zu wenig in der Hinsicht machen, müssen wir zu viel machen.
Habt ihr da auch so eine Kooperation miteinander, dass so du sagst, ja, du brauchst ja eher kleinere Stücke für die Hipbags? Dani, nö.
Genau, aber es ist auch, also Vicky hat ja meist auch Stoffe, die eher im Sweat und also die dehnbaren Stoffe und die sind halt bei mir natürlich auch, genau, da gehen die halt für nicht. Aber falls es ja auch jemand hört, zum Beispiel so ein Möbelgeschäft oder sowas. So, ich bin offen für Stoffreste.
Ja, hallo da draußen.
Genau wie ich. Stoffreste. Also ich hatte ja auch hier mit Werder so eine Kollaboration. Da hatte ich Schals eingearbeitet in Pullover. Und da ist auch von dem Zuschnitt oder von den Resten der Schals ist da auch viel übrig geblieben. Und da hatte ich dann zum Beispiel auch Taschen draus gemacht.
Also, ja, habe ich gesehen, ja.
Genau, weil ich irgendwie tat das auch weh, die Stoffe einfach wegzuwerfen. Das ging irgendwie nicht.
Ja, sind halt alles Ressourcen. Und in der heutigen Zeit kann man es sich einfach nicht leisten, Ressourcen einfach zu verschwenden. Ja.
Ich hätte noch die Idee, so Kissenfüllung mit diesen elastischen Restfusseln.
Ja, theoretisch. Also man müsste sie sehr, sehr klein schreddern. Das ist das Problem daran.
Ah, ja. Okay.
Wir haben auch schon eine Recherche gemacht. Solche Schreddermaschinen sind unfassbar teuer. Wir reden von 10.000 Euro pro Maschine.
Oh, okay.
Dann müssen wir ein paar Kissen machen, bis wir die wieder drin haben. Aber ja, es ist uns einfach bewusst, dass der Bereich, in dem wir arbeiten, ist ja trotzdem Konsum. Mm. Ne? Ist einfach so. Und natürlich ist es, wenn mich jemand fragt, was ist das die nachhaltigste Mode, dann muss ich halt auch ehrlicherweise sagen, die du schon hast oder die im Secondhand-Shop hängt. Das ist einfach so. Aber dann ist es unsere Aufgabe, das, was wir tun, trotzdem dann eben so nachhaltig, wie es nur irgendwie geht, zu gestalten. Und einfach die Menschen auch wieder daran zu erinnern, denn das war vor 50 Jahren durchaus anders, dass es sich lohnt, in ein geiles Teil zu investieren, anstatt 10 von einem, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber wir wissen alle, welche Läden ich meine. Mhm. Und weil das ist ja das Problem, was viele Menschen ja haben, die stehen morgens vor ihrem Kleiderschrank, der überquillt, der einfach überquillt und sagen, ich habe nichts anzuziehen. Ja. Das stimmt nicht. Sie haben genug anzuziehen, sie haben nicht das Richtige anzuziehen. Und wenn du dann all das rausnimmst, die 50 Pullis, die da drin hängen, weil ich glaube, manche haben schon, also bestimmt so 20, 30 Leute, bestimmt. Nimm die raus und nimm 5 geile, wo du dich jeden Morgen gar nicht entscheiden kannst, welchen du anziehst, weil du sie alle so liebst.
Ja.
Dann kommen wir in die richtige Richtung. Und dann kannst du auch sagen, okay, dann kaufe ich mir einen in einer Manufaktur, der nachhaltig hergestellt ist, der für mich gemacht ist, den ich einfach zu Tode lieben kann.
Genau, und das ist es ja auch. Also jetzt bei dir, man kann ja auch die Pullis, die Hoodies, die kannst du ja auch individuell zusammenstellen. Heißt also, du kommst halt nicht in den Laden rein und der ist fertig zum Kauf. Und genauso ist es auch mit den Taschen. Also die werden individuell auf die Wünsche der Kunden, Kundinnen, werden die gefertigt. Und das ist halt, finde ich, auch so dieses Nachhaltige. Also auch wenn es heißt, ja, die Stoffe sind ja auch nachhaltig produziert. Sie haben ja auch, deswegen haben die ja auch hier den Preis, dass sie auch zertifiziert sind. Das ist ja auch, das ist wichtig und das ist auch gut so. Aber man muss trotzdem ja auch sagen, auch nachhaltige Labels, wenn die auf, ich sag jetzt, Masse produzieren, was passiert mit den Pullovern oder mit den Kleidungsstücken, die eben nicht gekauft werden? So, das Textil ist trotzdem da, es ist verarbeitet und genau. Und also ich finde es halt so dieses Schöne natürlich auch, dass du gerade bei den Menschen, die jetzt bei mir die Taschen bestellen und kaufen, so die freuen sich und die warten auch gerne 3-4 Wochen auf ihre Tasche. Und die wissen natürlich auch, bei mir ist es nochmal was komplett anderes als bei Vicky. Bei Vicky ist es halt wirklich ihre Existenz, sie lebt davon, also das ganze Leben ist bei ihr für ihr Label, für ihr Brand ausgerichtet. Bei mir ist es jetzt noch, also ich bin halt noch klein und mache das nebenberuflich, jetzt so in der Elternzeit noch und gucke eben so in Zukunft, was daraus wird. Aber es ist einfach auch diese Freude, was man dann den Menschen bereitet, wenn die dann auch sagen, sie warten gerne, mach dir keinen Stress. Und dann kommen die rein und sehen dieses Teil und sind einfach so happy und ich sehe es in den Augen. Da denke ich mir, also genau für sowas, ja, macht man das dann auch, ne? Das ist so auch der Antrieb, auch so die einfach Freude auch so damit zu bereiten. Ne?
Ja, total. Und das ist, ich finde, dieser Punkt, den du sagst, dass auch nachhaltige große Labels trotzdem ja Überproduktion haben. Ne? Ja. Das ist ja da, wo wir ja ansetzen, weil jeder, der sich das selber aussucht, der sucht sich halt einen Teil aus und dann wird es halt gefertigt. Ja. Und das heißt, wir haben auch solche Dinge nicht wie Sales. Oder dass wir irgendwie das abverkaufen müssen.
Black Friday.
So, Alter, hör mir auf mit Black Friday. Also, ne, solche Sachen haben wir gar nicht. Und das ist eben der Punkt. Solche Dinge sind auch eigentlich nicht nötig.
Nee. Ja, was auch wichtig ist, also wir haben ja gerade erzählt darüber, wie viel man im Kleiderschrank hat. Ne? Ich habe auch schon so Challenges gesehen, dass man so Mode-Challenge hat, 30 Tage, zieh dich mal overdressed an einem Tag und dies und das. Da war aber zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, irgend so eine von irgendeiner, die aus Amerika ist und alles im Griff hat oder so mit einem Klemmbrett. Aber an einem Tag zum Beispiel sollte man, ich suche das jetzt auch nicht raus oder so, den Link, und sag das auch nicht, mach da keine Werbung für, aber an einem Tag, nö, mach ich es auch nicht rein. Übrigens, findet ihr nicht in den Shownotes. Nein, aber guck dir mal deinen Kleiderschrank an, alles, was dir passt. Und alles, was dir nicht passt, wo du sagst, das hast du da noch, da wartest du drauf, das, da machst du irgendwas. So. Irgendwie sowas, ja. Ich weiß nicht, ob es wirklich, ob das jemals eine Motivation war, sondern oder ob das einfach nur eine Stresshose ist. Sowas. Das packst du alles weg. Und das ist ja so der erste Schritt zu sagen, ich habe jetzt nur noch im Kleiderschrank etwas, was mir passt. Aber der nächste Schritt wäre, ich habe nur noch im Kleiderschrank, was mir perfekt passt. Ne? Also die richtige Armlänge oder Beinlänge oder so die kleinen Dinge, die machen, dass man sich ganz anders fühlt im Leben.
Ja, gute Kleidung ist eine Festung.
Ja.
Also es ist auch, wenn man jemanden sehr gut kennt, ich finde, dann kannst du auch an der Kleidung erkennen, wie der oder diejenige sich an dem Tag fühlt. So okay. Kann ich, es ist so. Und das mache ich, also gilt für mich persönlich ja genauso. Ne? Also ich finde das ja faszinierend, dass es Menschen gibt, die sich abends Kleidung für morgens fertiglegen, weil ich denke immer so, ich weiß doch heute nicht, was ich morgen für ein Mensch bin. Ich weiß ja nicht, wie ich drauf bin.
Ich mache das aber bei meinen Kindern.
Ja, also es ist so.
Aber
ja.
Tatsächlich war das, ich war vor kurzem, war ich mit meinem Mann zum ersten Mal ohne Kinder, hatten wir uns ein paar Tage Urlaub gegönnt.
Ja.
Und waren in Amsterdam. Und da tatsächlich bin ich da mal shoppen gewesen. Also hatte auf jeden Fall für mich meine perfekte Hose gefunden. Hab die mitgenommen und dachte mir so, hey, ganz ehrlich, die holt sie hier nochmal in einer anderen Farbe. Und seit diesem Zeitpunkt, ich laufe nur noch abwechselnd mit diesen Hosen rum und kombiniere das einfach immer mal mit oben, hast du eine neue Tasche, da kann ich halt natürlich, da muss ich dann mal aufpassen, sobald ich eine Tasche selbst mache, dann denke ich mir auch mal so, oh Gott, die möchte ich behalten. Aber dann, also ich habe ein paar mehr Taschen als gefühlt Kleidung, aber so, ich habe irgendwie immer gefühlt diese Hose an, entweder in, okay, ihr könnt das jetzt nicht höher sehen, aber so in schwarz oder in hellblau und dann immer irgendwie so ein oben so abwechselnd, aber irgendwie, und dann merke ich auch so, krass, jetzt habe ich endlich meine Hose, die ich einfach so mega cool finde. Man braucht gar nicht so viele Klamotten.
Nee, und wenn du vor allen Dingen einmal den Schnitt gefunden hast, der perfekt zu dir passt, ja. Also deswegen führen wir zum Beispiel auch explizit Buch darüber für bei unseren KundInnen, wie haben wir etwas zugeschnitten. Also ich schreibe jeden Zentimeter, den ich am Schnitt verändert habe, schreibe ich auf, damit wir sozusagen dahin kommen, damit die mich irgendwann nur noch anrufen müssen und sagen, ah, den Stoff aus deiner Story fand ich geil, mach mal meinen HD in der Farbe. Weil dann ist es wirklich dieses reine Wohlfühlen. Ne? Du schlüpfst da rein und dann bist du du. Und ich finde, wenn man durch die Straßen geht und sich mal umguckt und das ganz bewusst macht, sieht man sehr viele Menschen, die sehr viele unbequeme Dinge tragen. Mhm. Und das auch, nur das siehst du an der Art, wie sie gehen, an der Art, wie sie sich da drin bewegen, an der Art, wie sie nonstop zubbeln. Und das muss ja nicht sein.
Also würdet ihr auch sagen, es ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn so Leute sagen, ja, sie kaufen diese Hose in, ja, einfach in verschiedenen Farben, aber den gleichen Schnitt, weil man es mal so gefunden hat. Auf den ersten Blick würden ja andere sagen, naja, das ist ja auch ein bisschen langweilig, aber eigentlich ist es doch total das Zeichen dann, dass man sich auskennt auch ein bisschen.
Also ich weiß auch gar nicht, also früher hätte ich das vielleicht so gesagt, jetzt habe ich halt auch, weiß ich auch nicht, so dementsprechend mich gefunden, also bin bei mir angekommen und es ist mir halt völlig egal, ne? Und ich würde jetzt auch behaupten, dass jeder seine Gedanken und sein Leben also so auf sich fixiert, das fällt keinem auf.
Ich glaube auch, dass Menschen denken, die anderen würden sich viel mehr Gedanken über sie machen, als sie es wirklich tun. Ja. Jeder ist viel zu sehr mit sich beschäftigt. Aber es ist doch ein gutes Zeichen, wenn man seinen Stil findet und so einfach bei sich ankommt. Weil ich glaube, dass gerade dieses so den jeden nächsten Trend hinterherjagen zeugt nicht von gutem Geschmack. Ich meine es nicht böse und ich meine es nicht wertend, sondern das zeugt einfach nur davon, dass ich mir unsicher bin und mich immer wieder neu ausprobieren muss beziehungsweise immer wieder neu denke, okay, das ist jetzt das Neueste, der neueste Trend, den gehe ich mit. Das hat mit Geschmack und Stil nichts zu tun. Das ist Trend. Sondern wenn ich mich gefunden habe und das, was zu mir passt, dann bin ich sicher und dann bin ich auch ruhig in meiner Auswahl. Dann habe ich auch keine Fehlkäufe, wo immer noch ein Schild dran hängt nach 5 Jahren. Dann habe ich keine falschen Größenkäufe. So, ich meine, Frau, ich weiß nicht, wie das bei Männern ist. Ich glaube, das ist nicht so krass, aber Frauen haben ja gefühlt für 5 Größen Kleider im Schrank. Das könnte ja sein. Das könnte ja sein, dass ich nach oben oder nach unten pendel. So vom Gewicht her. Und wenn du dir aber einmal sicher bist, okay, das bin ich jetzt und das passt zu mir, dann kannst du den gleichen Schnitt nehmen und sobald du einen anderen Stoff nimmst, wirkt das komplett anders. Also heute haben wir auch wieder eine Bluse für eine Kundin fertig gemacht aus einem Schnitt, den habe ich für sie gemacht, eigentlich für ein Kleid. Das Kleid hat sie schon in 2 Farben, jetzt haben wir es als Bluse gemacht. Sieht absolut nicht gleich aus, weil es halt unterschiedliche Stoffe sind. Aber der Schnitt passt perfekt zu ihr. Warum muss sie dann noch einen anderen ausprobieren? Ja. Ist nicht nötig.
Ich weiß es aber auch noch, als früher hatte ich dann auch irgendwelche Phasen, wo ich der Meinung war, an anderen, es sieht ja total schön aus, wenn sie so elegant und mit diesen High Heels und hier und da. Und ich komme auch vom Fußball. Ich bin auch eher, also ich war schon immer eher so die Sportliche und habe dann irgendwann aber auch mal so gedacht, oh, vielleicht bin ich auch, also ich möchte auch irgendwie so ein bisschen ja, eleganter wirken oder sonst irgendwie. Und also ich kann auch elegant, ist auch gar keine Frage, aber man kann halt auch sportlich schick elegant. Und da fühle ich mich einfach so viel wohler und weiß einfach, so ich bin selbstbewusst genug jetzt, ich bin bei mir angekommen, ja, strahlt es dann auch so aus und bin einfach froh, dass ich halt diese ja, Unsicherheiten, dass ich das einfach gar nicht mehr habe, mir Gedanken zu machen, ach Gott, findet ihr das cool, wie ich rumlaufe, was ich anhab, was ich trage, was ich zeige. Und da deswegen auch zuvorhin, ich bin froh, dass ich nicht mehr Mitte 20, Anfang 30 bin.
Vielleicht ist das der Punkt, Dani, wo wir sagen können, wir sind erwachsen.
Ja,
wir scheißen drauf, was die anderen über unsere Klamotten denken.
Ja, tatsächlich. So. Also ich
Ja, ich glaube, das ist wirklich dieses auch festzustellen. Ich sage ja immer auch zu meinen KundInnen, Leute, wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. So. Und bei mir ist es ja so, also ich bin körperlich ja genau das Gegenteil von dir. Ne? Also ich bin kurvig, ne? Ich habe viel Möps, ich habe viel Arsch, aber ich habe auch viel Taille. Damit muss ich halt arbeiten. Ne? Das heißt, dieses so sportlich legere Oversize-Look über Oversize-Look, ich sehe aus wie ein kleiner Kasten. Das kann ich nicht tragen. Aber dann muss ich mir das halt eingestehen und sagen, okay, ne, das ist nicht mein Look. Dann finde ich halt einen anderen. So, und das einfach dann auch eben ja nicht jeden Trend mitgehen zu müssen.
Ja, also ich finde, es ist sowieso Trend, wenn man einfach zu sich steht und einfach selbstbewusst auch sagt so, hey, ich fühle mich so wohl, wie ich bin. Und also wenn man da angekommen ist, dann wirst du auch diese Wirkung bei anderen erzeugen.
Victoria, du hast vorhin gesagt, ja, vor 50 Jahren war das noch anders mit der Kleidung, mit dem Einkaufen. Was hast du genau gemeint?
Also zum einen ist in meinem Kopf vor 50 Jahren immer noch 1950.
Es bleibt immer so, ne?
Ich habe nämlich selber dann gerechnet, als ich das gesagt habe. Dann ist okay, da musst du noch 20 Jahre drauflegen. Aber es, ja, schön, dass ihr es auch fühlt. Ja, also es ist tatsächlich, und das meine ich mit, wir haben auch KundInnen, die sind Mitte 80, die kennen das halt noch, dass sie mit ihren Eltern oder dann eben auch als sie selber, als sie größer waren, zum Schneider gegangen sind, sich einen Stoff ausgesucht haben. Da konntest du ja nicht einfach mal eben in so einen, ja, ich so, sag mal, Discounter für Mode reingehen und dir einfach schnell was shoppen, sondern es war einfach mit einer ganz anderen Bedacht wurde das ausgesucht. Mhm. Und eben auch dieses, dadurch, dass dort ja immer Maß genommen wurde, warst du ja auch nie falsch. Wisst ihr, was ich meine? Weil das ist ja das Problem, weswegen ich zum Beispiel auch wirklich ungerne in klassischen Läden shoppen gehe. Weil dann stehe ich in dieser Kabine und dieser Spiegel sagt mir, du bist falsch. Mhm. Du bist zu klein, du bist zu kurvig. Und wo ich denke so, nee, bin ich gar nicht. Deine ihr macht Haut das falsch. Ist unrein. Ja, das geht so, auch noch das weiter. Das Putzlicht noch dahin. Ja. Und das ist es halt, ne, dass dir sozusagen die Klamotten, einfach weil sie nicht für den Menschen, der du bist, gemacht worden sind, weil die Mode, die en masse produziert wird, die ist ja sozusagen für eine Durchschnittsfrau gemacht, die ist 1,70. Ne? Das heißt, es sind ja schon mal 6 Zentimeter größer als ich bin. Das heißt, alles ist schon mal zu lang. Und für eine androgyne Type, was ich auch nicht bin. Das heißt, also ich habe ja gar keine, es ist absolut utopisch, in irgendwas reinpassen zu wollen von dieser Stange. Und dadurch habe ich natürlich immer das Gefühl, und das trifft ja auf jeden, ich sag mal, normalen Menschen zu, so, ah, ich passe da nicht rein, ich passe da nicht rein, du gehst mit dem Scheißgefühl raus. Und früher bist du zum Schneider gegangen, der hat halt Maß genommen und da wurde es für dich gemacht. So, und dann gehst du raus und es sitzt perfekt. Du hast nicht das Gefühl, irgendwas an dir wäre verkehrt.
Ich kenne sogar noch so, dass die Nahtzugaben so sind, dass man es eventuell noch eine Größe größer machen kann, dass du noch was rauslassen kannst. Also in alten Kleidern meiner Mutter, die das auch so gemacht hat, oder die hatte ihre Schneiderin, da ist sie immer hin und da hat sie dann das Kleid und das Kleid. Und so, ich habe auch schon mal versucht, eins umnähen zu lassen, aber genau.
Wenn man aber dann ist das halt tatsächlich so, wir machen ja auch, eben weil ich ja sage, das Nachhaltigste ist das, was wir schon haben. Für StammkundInnen machen wir auch manchmal so Upcycling-Sachen. Ne? Das sehe ich irgendwie so alte Lieblingsteile von denen, gucken wir, was können wir neu machen. Und tatsächlich ist es so, je älter, umso möglicher. Mhm. Weil gerade auch bei Männerhosen, wenn ihr mal eine Männeranzughose von innen anguckt, ne? Alte Hosen haben diesen Dreieckskeil, da kannst du halt echt noch viel rausholen. Moderne Hosen haben das halt nicht. Und das ist so auch dieses darauf hinarbeiten und nähen, dass etwas auch reparierbar ist.
Ja.
Auch das ist ja nachhaltig.
Ja, ich hatte auch letztens, zwar auch eher der traurige Hintergrund, aber von, von mittlerweile verstorbenen Freund hatte ich auch eine Jacke zugeschickt bekommen und da hatte ich dann auch ein paar Taschen draus genäht für seine Liebsten, denen er halt noch so ein Andenken von sich geben wollte. Und das war auch so unter diesem nachhaltigen Aspekt, aber auch natürlich auch den anderen.
Ja, aber was für ein schöner Gedanke.
Sollte man viel öfter machen, sowas, oder machen lassen.
Ja.
Also, es klingt jetzt trotzdem alles so leicht, dass ihr hier einfach so euer Geld mit Mode verdient. Aber eigentlich, irgendwie kann das doch nicht sein. Also, das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Also, Victoria, du legst dich an mit den großen Konzernen. Jetzt,
ja, das ist mein Sport.
Das ist dein Sport.
Unfreiwilligerweise, ja.
Einmal schon, genau, du bist gerade in der aktuellen Runde gegen...
Spreadshirt.
Spreadshirt.
Genau, also wir haben ja letztes, beziehungsweise jetzt haben wir ja schon 25, in 23 haben wir ja Amazon verklagt, die einen unserer Slogans aus dem Charity-Projekt geklaut haben. Und jetzt verklagen wir gerade Spreadshirt, weil die eben auch unseren Markennamen geklaut haben. Also sind tatsächlich, wenn man sich das auch generell anguckt, wenn nicht nur unseren Fall, sondern generell ja Markenrechtsverletzung, es sind dann doch die Großen, die nur auf Profit aus sind, die dann die Markenrechte von kleinen Unternehmen verletzen.
Und da wird, also die kalkulieren einfach ein, dass sie, dass da eh niemand gegen vorgeht und deswegen kommen die da so lange auch durch mit?
Die kommen damit durch, weil sie sehr viel Man- und Money-Power haben und Angst natürlich schüren. Die kalkulieren das absolut ein und wenn ich das mal so ganz salopp sagen darf, die scheißen auch einfach drauf. Es ist denen wirklich egal. Also wenn man sich das anguckt, es gibt ja Firmen, die treiben sie extrem auf die Spitze, so wie Shein zum Beispiel. Mhm. Das ist ja auch so ein Drecksladen. Die klauen ja auch ganz explizit bei kleinen Designern, also auch klauen auch sogar Stoffmuster. Also, mit Muster meine ich wirklich, dass die Farben und die Designs, die aufgemalt wurden. Es gibt ja Menschen, deren Beruf ist Textildesign. Das heißt, die entwerfen die Stoffe, die dann Dani und ich zum Beispiel verarbeiten. Und dann klauen die diese Bilder und lassen die billig produzieren und machen eben die Mode nach. Also es sieht dann wirklich 1:1 aus, nur halt in absolut billig. Und das ist irgendwie, ja, nimmt das Überhand. Das scheint immer mehr en vogue zu sein bei so großen Unternehmen. Und ganz ehrlich, sehe ich nicht ein.
Ja, vor allem, weil man sich auch einfach denkt, welcher Mensch sitzt denn dahinter, der einfach bewusst ein kleines Unternehmen kaputt macht, also deren Existenz, also ich meine, so Hatti ist einfach, wie soll ich das sagen, das ist halt so Vickys Leben und soll sie sich da jetzt irgendwie was Neues da aussuchen, nur weil jemand meint, er kommt hier an und denkt, er hat viel Geld, hat keine Ahnung und also ich finde es halt einfach unmöglich, was für ein Mensch, also wenn ich halt auch weiß, was für Menschen dahinter sitzen, was die hier machen, sorry, hatte ich halt auch gar keinen Bock bei so einem Scheißladen zu kaufen. Aber ich muss auch sagen, ich wusste bis dahin, als du das da publik gemacht hast, ich kannte die gar nicht.
Ja, die sind tatsächlich relativ groß, also die sind sitzen in Leipzig und haben, ich glaube, mittlerweile über 1000 Mitarbeitende. Und sponsern gerade eine Footballmannschaft in den USA. Also an Geld mangelt es denen nicht. Und das ist eben auch der Grund. Ne? Die wollen das halt einfach aussitzen. Die wollen nicht zugeben, dass sie Scheiße gebaut haben, sondern die haben halt eine Rechtsabteilung, die es einfach mit allen Mitteln durchdrücken will. Und dann kommt halt sowas dabei heraus, dass die ernsthaft versuchen, meine Marke löschen zu lassen. Beim Deutschen Patent- und Markenamt.
Ja, trotzdem, das klingt jetzt so leicht. Was würdest du anderen raten, die in der Situation sind, sagen, ja, es gibt es ja auch bei Strickmustern und so weiter. Andere nehmen sich ein verkauftes Strickmuster und sagen so und
stricken daraus Schal. Meist in der Situation, ja, jemand klaut deine Sachen.
Ja. Gute Anwältin?
Gute Anwälte sind das A und O. Jetzt mal, also tatsächlich kein Scherz. Gerade wenn es um Markenrecht geht, immer spezialisierte Anwälte. Nicht ein Hof- und Wiesen-Familienanwalt. Das bringt nichts. Man muss jemanden haben, der sich damit perfekt auskennt. Ich meine, nicht umsonst gibt es diese Spezialisierung. Das ist ein sehr, 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 sehr spezielles Feld. Und ansonsten, ich aus meiner Sicht, aber ich bin da auch sehr rigoros, nicht klein beigeben. Es kann einfach nicht sein, dass die sich das alles nehmen können, was sie wollen, nur weil sie groß sind. Und was ich jetzt zum Beispiel ja auch gemacht habe, ab einem gewissen Punkt sich auch, also Hilfe annehmen und das auch erzählen. Ne? Also wir sind ja auch zwar bei Amazon, als es aufs Landesgericht hinging, dass wir da uns treffen mit denen. Und jetzt bei Spreadshirt geht es ja aufs Oberlandesgericht. Öffentlichkeitsarbeit. Also wir erzählen es. Wir sagen, wenn ihr Kontakte habt in die Presse, dann freuen wir uns darüber. Wir haben eine GoFundMe-Kampagne, weil die Gerichtskosten sind natürlich exorbitant hoch. Brauchen wir nicht drüber reden. Das ist ja auch, deswegen sagte Anja auch, ne, es geht hier um meine Existenz. Also das ist, für die sind das Peanuts. Für mich ist das wirklich alles, was ich hier in diesen Laden gesteckt habe. Und nichtsdestotrotz würde ich mich nicht anders entscheiden. Also ich habe mich ja auch damals sehr bewusst entschieden, gegen Amazon auch wirklich vor Gericht anzutreten. Also die haben mir eine Woche vorher, haben die mir ein Vergleichsangebot geschickt. Das besagte, sie zahlen alle Kosten der von beiden Anwaltsseiten, aber dafür verzichte ich auf die Rechte. So, und dann habe ich hier oben gestanden, habe in meinen Laden geguckt und habe gedacht, ich kann das nicht. Wenn ich darauf eingehe, dann kann ich diese Tür nie wieder öffnen. Und dann habe ich gedacht, okay, im Endeffekt, meine Mama hat es eigentlich ganz gut dann gesagt, sie hat gesagt, so Vicky, es ist nur Geld. Und dann habe ich gesagt, okay, ich verkaufe nicht meine Werte für Geld. Und wenn ich verliere vor Gericht, weil vor Gericht weißt du nie, wie es ausgeht, wenn ich verliere, dann kann ich aber erhobenen Hauptes da rausgehen. Weil ich habe mich nicht verraten, ich habe das, wofür ich hier jeden Tag aufstehe, nicht verraten. Und ich glaube, das ist das, was ich auch jedem raten kann, der in so einer Situation ist. Überleg dir, was dir wichtig ist. Und wenn dir das so wichtig ist, dann musst du auch dafür kämpfen.
Ja. Macht mich halt auch einfach wütend, ne? Also, das ist einfach, erstens natürlich, dass du da halt so durch musst, finde ich halt auch richtig kacke. Und dass es einfach Menschen gibt, die so einfach nur auf sich bedacht sind und keine Ahnung, wenn die sich irgendwie gegenseitig da zerschießen wollen, so Amazon und Spreadshirt, kein Plan, so, dann sollen die das machen, aber dass man wirklich sich auch dieses Recht rausnimmt, irgendwie ein kleines, so kaputt machen zu wollen. Also ich muss halt sagen, ich habe halt größten Respekt, dass du das machst und dass du das so durchziehst. Ich bin auch eine Kämpferin. Ich weiß aber halt nicht, ob ich mental dafür stark genug wäre. Deswegen feiere ich dich.
Zu Recht. Wie wichtig sind euch diese Verbindungen, Netzwerke, andere Frauen, die Unternehmerinnen sind?
Also mir sind die echt wichtig. Also ich muss auch sagen, ich finde das, und das finde ich halt auch das Schöne hier an Bremen, dass irgendwie all die kleinen, ob das jetzt Modelabel, Schmucklabels oder genau, ob man auch das Gleiche macht. Also man könnte jetzt natürlich auch zum Beispiel sagen, so eigentlich könnten wir auch Konkurrentinnen sein, wenn man das so sehen könnte. Also wenn wir irgendwie so denken würden wie Spreadshirt. So, ich mache auch Pullis. Kann auch Pullis und dann könnte man auch sagen, so, nee, wir können gar nicht zusammen, weil so eigentlich bist du meine Konkurrenz. Und das finde ich, das ist halt bei uns, ist es halt gar nicht so, also da kommt gar nicht der Gedanke auf. Und das hat man hier bei vielen in Bremen, hat man das, so dass man sich dann im Gegenteil, also man kann sich Tipps holen, man feiert sich gegenseitig und natürlich, also man hat ja andere Stils auch, ne? Und das finde ich halt gerade auch in Bremen. Also mir ist es total wichtig, mich mit vielen kleinen Unternehmerinnen, Unternehmen so austauschen und irgendwie sich gegenseitig feiern. Und wenn man den einen helfen kann, dann hilft man. Und wenn man dann irgendwann mal Selbsthilfe braucht, dann wäre es natürlich auch schön, wenn man davon also auch mitbekommt, dass man da Hilfe halt bekommt oder Tipps, wie auch immer.
Wie macht ihr das? Wie findet ihr euch?
Also es ist, ich sag mal so, wer zusammen gehört, der findet sich auch. Nein, also ich bin da ganz bei Dani. Also ein Netzwerk ist das A und O, aber ich glaube für jeden Unternehmer, jede Unternehmerin. Und die Startup-Szene in Bremen ist wirklich ein ganz tolles Ökosystem und ein sehr unterstützendes. Also da ist wirklich jeder für jeden da. Ich bin auch in einem Netzwerk, wo eher so gestandene UnternehmerInnen sind, aber auch ein paar Leute, die auf meinem Level sind. Das finde ich auch sehr, sehr bereichernd. Und ich glaube, dass das tatsächlich ohne geht es einfach nicht. Also es gibt natürlich Leute, die, ja, die denken eher so in Ellbogen und in, wie Dani schon sagt, so ist alles meine Konkurrenz und ich muss der die Beste sein. Aber das bringt einen halt nicht weiter. Also sich da zusammenzutun und einfach auch festzustellen, boah, ey, die anderen haben auch die gleichen Sorgen wie ich. So, und die haben auch so Sachen, durch die sie durch müssen. Das ist einfach sehr unterstützend und sehr hilfreich. Und ich habe zum Beispiel ganz viel Kontakt auch zum Starthaus.
Ist ja auch hier ein Steinwurf entfernt.
Ist ja genau, wir können ja quasi rüber gucken. Ja. Ich habe da, als ich angefangen habe, habe ich dann ein Startup-Förderprogramm gemacht. Da hatte ich mich drauf beworben, ein Jahr lang. Und daraus habe ich auch so wertvolle Kontakte noch geschöpft. Und ich habe damals auch angefangen, wirklich konsequent zu allen möglichen Startup-Veranstaltungen zu gehen. Und das ist wirklich, mittlerweile ist das wie so ein Klassentreffen. Ja. Weil man die schon alle kennt, weil man miteinander auch gewachsen ist, weil man auch die Ideen der anderen ja wirklich schon von der Pike auf kennt, sich gegenseitig dann eben dafür feiert, ne? Der andere hat einen Investor gefunden, boah geil, man weiß, wie lange der gesucht hat. Das sind Sachen, die auch jetzt, die mir natürlich jetzt auch absolut zugutekommen. Ne? Also weil wenn ich dann das öffentlich mache, so ja, ich kämpfe hier gerade gegen Amazon oder ich kämpfe hier gerade gegen Spreadshirt, ist das natürlich auch eine Community, die absolut hinter einem steht und einen supportet. Also Netzwerk A und O.
Ja. Erzähl doch nochmal über das Charity.
Ja, wir haben zwei tatsächlich. Ich fange mal hinten an. Wir haben gerade ein ganz neues Charity-Projekt gelauncht für den DKMS. Für die, die das nicht kennen, das ist die Deutsche Knochenmark-Spender-Datei. Und da haben wir ein, wie ich finde, ganz zauberhaftes Design entworfen und die Produktlinie umfasst 5 Produkte. Und das Besondere davon gehen eben bestimmte Beträge ab an ein Projekt vom DKMS, das heißt Look Good, Feel Better. Da bekommen Frauen, die durch eine Krebstherapie müssen, kostenlos Seminare, wie schminke ich Augenbrauen, solche Sachen. Ne? Das, was vielen ja wirklich auch viel Selbstbewusstsein nimmt, wenn sie durch so eine Therapie gehen. Und dann bekommen die dort einfach zum einen Hilfe, Unterstützung, aber eben auch eine Peer Group. Ne? Also es ist einfach dieses, ich fühle mich da nicht mehr alleine, ich sehe, anderen geht es genauso und das finden wir sehr unterstützenswert. Genau, das ist so das Neueste, was wir gelauncht haben. Und unser, ja, mein Herzensding, das ist mein Charity-Projekt Home is where the Moin is. Und dazu gehört eben zum Beispiel auch Liebe, Digga, Liebe, das Amazon geklaut hat. Deswegen war ich so angepisst. Und da sind 5 Motive und das ist eine Kollektion, mit der unterstützen wir die Tasse in Bremen. Die Tasse ist eine Organisation, die kümmert sich um wohnungslose Menschen. Aber nicht nur, indem sie Essen ausgibt, sondern es ist eine Anlaufstelle, wo die Leute eben auch gemeinsam sitzen können und essen können, gemeinsam was spielen, was lesen, sich in Ruhe duschen. Das heißt, dieser soziale Aspekt, der ja gerade vielen Menschen, die davon betroffen sind, fehlt, der wird dort ganz besonders aufgefangen, da wird besonders drauf Wert gelegt. Und also ich kenne den einen der Gründer eben sehr, sehr gut. Und habe immer gedacht, Mensch, ich würde das so gerne so mehr unterstützen, aber ich habe nicht die Zeit. So, also ich habe einen freien Tag in der Woche, da kann ich nicht noch woanders hingehen. Und dann habe ich damals gedacht, ey, was kann ich gut? Ja gut, ich kann ja gut Mode. Ich könnte ja eine Kollektion für die machen, Sichtbarkeit schaffen für dieses Problem. Dauerhafte Spenden eintreiben, weil die meisten Leute spenden nur zu Weihnachten. Solche Organisationen müssen sich das ganze Jahr übertragen. Ja, und das haben wir am 1.11.2020 haben wir das gelauncht. Und es wird jetzt dieses Jahr abgefahrene 5 Jahre alt.
Krass.
Das ist richtig heftig, ne?
Wenn man schon im Kindergarten.
Ja, das ist total krass, ja. Und das war wirklich auch so eine Zeit, wo, also es war ja ein Tag vor diesem erneuten Lockdown, der war ja am 2.11. und wir haben den Launch gemacht in diesen Zeitslots. Jeder musste sich ja richtig anmelden. Jeder musste sich ja im Abstand so und so, ne, vor dem anderen hinstellen mit Maske. Ich habe 4-mal am Tag das Gleiche erzählt, weil wir es ja allen zeigen wollten. Es war so surreal. Aber es war ja gerade auch für die Menschen super wichtig. Wir waren nämlich in der Tasse auch, haben mit den Gästen dort, die eben ja unmittelbar sozusagen ja davon profitieren, die haben das Projekt vorgestellt, haben mit denen Fotos gemacht. Die waren stolz wie Bolle, das ist unfassbar.
Das kann man auch auf den Bildern
und
sehen.
Ja, ja. Und das ist so dieses Authentische, was ich eben vermitteln möchte. Und einfach dieses so Bremer, kümmern sich um Bremer, hängt da auch so ein bisschen dahinter. Und gerade für diese Menschen war natürlich Corona auch also der Super-GAU. Ne? Ich meine, uns ging es ja schon scheiße, so, aber wir hatten ein Zuhause. Für die meisten von uns haben ja auch noch eine Familie oder Freunde. So. Und dann leb mal auf der Straße, wo deine einzigen sozialen Kontakte eigentlich draußen sind. Und auf einmal ist aber niemand mehr draußen. So. Deswegen war das ja für mich persönlich, auch um mich mental natürlich durch die Corona-Zeit zu bringen, war das ein super wichtiges Projekt. Und ich liebe es abgöttisch. Also das ist so mein absolutes Baby.
Ich aber auch, weil ich einfach diesen Slogan, ich finde ihn so geil. Ich liebe es aber auch einfach überall hin. So
halt geht, die Moin. Wahrheit.
Moin.
Aber nur einmal Moin.
Nur einmal, ja, auf nur jeden Fall.
Das heißt ja auch nicht, home is where the Moin Moin ist.
Auf jeden Fall.
Was ist denn, gucken wir nochmal nach vorn, was ist denn noch geplant, Dani, bei dir?
Genau, geplant. Also ich muss jetzt so ein bisschen gucken, wie das alles so wird, weil ich auch in, also ich fahre ja ein bisschen so ein Hybridsystem.
Ja.
Also ich bin jetzt ab nächsten Monat auch wieder im Kindergarten für ein paar Stunden. Bin, ne, also ich bin Mama von 2 kleinen Kindern, so die auch, ja, mich brauchen. Und dann das Label und deswegen, also genau, ich muss jetzt mal gucken, was wir jetzt geplant haben, war, wir hatten letztes Jahr im Dezember, hatte ich mit 2 Freundinnen, eine hat in der Neustadt ein Café, die hat, da haben wir einen kleinen Mini-Weihnachtsmarkt veranstaltet, einfach so zum Spaß mal, oh, was könnten wir ja machen und haben das einfach so gemacht, ohne Konzept und Plan und überhaupt. Irgendwie hatten wir da richtig viel Spaß dran und haben uns überlegt, dass wir 3-mal im Jahr erstmal ganz langsam anfangen wollen, immer so ein Event zu planen. Und jetzt hatten wir überlegt, dass wir Anfang April, kurz vor Ostern, wollen wir gerne ein Event machen und auch so ein Spenden-Event draus machen. Und hatten uns dafür Kunderbunter rausgesucht. Und da sind jetzt, fangen wir an, da ein bisschen zu planen. Und genau, also jetzt dann auch erstmal wieder neu finden, alles unter einem Hut zu bringen und irgendwie so einen neuen Arbeitsalltag zu schaffen, wie ich was wann mache und ja, welche Türen aufgehen. Also das mit dem Label und mit, das mache ich halt schon sehr, sehr gerne.
Mm.
Also sehr, sehr gerne. Ich lieb's. Deswegen muss ich halt auch so, genau, muss ich so gucken. Und ich lieb's aber natürlich auch, für andere Menschen da zu sein. Und eben auch, ja, im Erzieherbereich weiß man ja auch, dass da vieles irgendwie schief läuft und das natürlich da auch.
Und es kostet viel Kraft, das ist auch eine Arbeit, die viel Kraft kostet, ne? So. Ja. Dieses beruflich ganz viel Care-Arbeit machen, private Care-Arbeit, die auf einen wartet und Lohnarbeit oder.
Das ist
so, das ist schon.
Das ist auch so ein bisschen so mein Thema, aber. Genau, also es ist stressig, kräftezehrend, weil man natürlich auch versucht, sich als Frau ja auch, also dann aus der arbeitenden Sicht, dann aus der Muttersicht, also das alles möchte man ja auch wieder so sich als Frau finden. Da bin ich jetzt auch gerade, dass ich, die Kinder sind jetzt beide in Betreuung. Ich hatte die 3 Jahre lang zu Hause, also die erste 3 Jahre und die zweite auch 3 Jahre. Und jetzt finde ich so zu mir als Frau auch so zurück. Und das ist auch so dieses, das mit dem Label, das ist halt so meine Pause aus dem Alltag. Und ich muss einfach gucken, wie das da in Zukunft da weitergeht, ob da halt mehr geht oder nicht. Und, aber das ist halt auch so mit diesem Unternehmen sein. Ich habe das halt nie gelernt. Ich habe in meiner Familie ist da irgendwie keiner, der groß Ahnung hat und deswegen, also da ist halt auch so, wie ist es auch wirklich, was muss ich machen, wie kann ich das machen, dass man vielleicht irgendwann vielleicht auch mal ja komplett selbstständig sein kann. Also genau, also meine Zukunft ist so ein bisschen, ja, das Neuordnen, wie was so zum Unterbringen ist.
Aber ich glaube, auch das ist für viele total inspirierend zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht alles fallen lassen und sofort jetzt so eine GmbH gründen und irgendwann an die Börse gehen oder was weiß ich. Sondern man kann auch anders anfangen. Man kann auch anfangen, dass man eben noch angestellt ist, sozialversicherungspflichtig und vielleicht so langsam. Also ich glaube, da gibt es auch ganz viele Leute, die so angefangen haben, ne? Und dann weitermachen.
Ja.
Ja. Also ich glaube, das ist für auch ganz viele Mütter jetzt gerade total spannend, das zu hören, ne?
Ja, also total. Also es ist auch, ja. Also da können wir auch nochmal eine Podcast-Folge nochmal eine eigene draus machen.
Auf jeden Fall. Ich habe auch schon eine Idee mit wem. Wen ich dir da dazu setze.
Ja, das ist gut.
Genau, ja.
Ja, vor allen Dingen muss man ja auch dann schauen, was für ein Typ Mensch ist man. Ist man eher so der risikofreudige Mensch oder ist man jemand mit einem Sicherheitsbedürfnis? Ja. Keins davon ist besser oder schlechter, sondern man ist dann so. Und wenn man eher zu der Sorte gehört, ein bisschen mehr Sicherheitsbedürfnis, dann ist das doch vollkommen legitim zu sagen, ich mache es erstmal Teilzeit, Stück für Stück reduziere ich das andere, ich gucke es mir erstmal an. Es ist nicht besser oder schlechter, sondern man muss das wählen, was zu einem besser passt, was das eigene Wesen irgendwie besser ausdrückt.
Ich glaube, ich finde den anderen Satz, den du gesagt hast, auch nicht gerade zu unterschätzen und der wird zu selten gesagt. Und das, was du gesagt hast, war, dass du auch in deiner Familie oder in deinem Umfeld da niemanden hast, der das schon so gemacht hat. Das heißt, Leute, die vielleicht so eine Infrastruktur haben oder irgendwie, ne, Vati oder Mutti hatte eine Apotheke und die hatten oder hatten schon mal ein Geschäft und dann ist, die wissen zum Beispiel, wie sowas ist und wie das und das ist und irgendwer, da ist noch eine Steuerberaterin, dann ist das auch nochmal was anderes, wenn man gar nicht so das nie im Umfeld hatte, in der Familie, wenn man das, dieses UnternehmerInnen-Geist.
Ja, genau.
Oder? Also,
guck mich nicht an, meine Familie sind alles Geisteswissenschaftler, das sind alles Psychologen.
Ja, also dann kennst du das. Dann ja, kennst du das ist, ja, das kennst ja. du ja dann. Also das, das ist ja dann auch was ganz, es ist eben was ganz anderes. Und das, da seid ihr dann bei euch doch auch ähnlich, dass ihr beide so zumindest nicht aus diesem familiären Hintergrund oder so, das da so mitbekommt. Ne? Und das ist ja etwas anderes, denke ich schon irgendwie.
Total, also bei mir ist es auch, also und das war auch während der Schulzeit, war es, also ich war nie besonders gut in der Schule. Ich habe das immer so gemacht, dass ich gerade so durchkam, weil mein Kopf war immer woanders. Ich habe immer, ich bin eher so diese Träumerin, aber auch dann eben diese Sicherheit haben zu müssen, dass ich schon auch abgesichert bin und so. Aber auch dieses, auch in der Schule, die ganze Theorie, da hört mein Gehirn auf zu denken. Also ich kann mir das alles nicht merken. Ich verstehe es einfach nicht. Und ich bin einfach, ich bin eine Macherin. Also ich muss dieses Hand, also mit den Händen, das Praktische, ich muss, aber in der Theorie war ich halt nie gut. Und wenn ich mir dann irgendwie, keine Ahnung, mit dem Finanzamt, wenn ich irgendwelche Anträge ausfüllen muss, dann denke ich mir, oh Gott, ich verstehe das gar nicht. Und ja, genau, also ich glaube, wenn ich halt auch jemanden hätte, der mich da so an die Hand nimmt und sagt so, Dani, du musst das und das und das machen, komm, ich helfe dir hierbei. Und dann würde ich sagen, okay, mache ich. Und wenn ich das nicht habe und ich verstehe, dann, ich habe da viel zu viel Angst, dass ich irgendwie, dass ich was falsch mache und, keine Ahnung, im Gefängnis lande.
Ja.
Nee, du klaust ja keine Marken.
Nee, aber das ist zum Beispiel auch, also meine Taschen, ich habe dieses Modell, das habe nicht ich mir zusammengeschneidert, sondern das ist ein Schnittmuster. Ich habe die Lizenz, ich zahle jedes Jahr zahle ich an ich weiß gar
aber
nicht,
du wie tust
so
es. Du genau, tust
also,
es.
Genau, also genau. Ich zahle jedes Jahr, hole ich mir eine neue Lizenz, damit ich auch das machen muss. Also ich meine, natürlich hätte ich auch gerne und vielleicht wird es auch irgendwann passieren, dass ich mich hinsetze, dass ich diese Zeit finde, mir meine eigene Tasche, mein eigenes Modell so zu. Ich meine, klar, so diese Hipbags vom Ding her, muss man ja auch sagen, sind ja alle gleich, ne? Also, oder sehr ähnlich. Aber so, die hat sich das halt da, wie auch immer, ob die sich das selbst zusammen gemacht hat oder, aber es ist, also ist halt egal, so dieses Modell, das gehört halt der und dann hat die es da auch verdient natürlich, dass sie da mit ihrem geistigen Wissen, was sie da aufs Blatt gebracht hat, dass sie für bezahlt wird. So, genau.
Also, ran an die Beratungsangebote für Gründerinnen.
Ja klar, so alles und, mitnehmen, was geht.
Ja.
Also das ist ganz wichtig, dass man wirklich, wirklich, wirklich sich alle Hilfe holt, die man kriegen kann. Und dass man auch alle Förderprogramme mitnimmt, die man kriegen kann. Es gibt für alle möglichen Bereiche, in denen man sich selbstständig machen möchte, in denen man gründen möchte, gibt es Förderprogramme, Beratungsmöglichkeiten. Und je eher man damit anfängt, umso besser. Also ja, sofort, vielleicht, wenn man eine Idee hat, bloß damit anfangen.
Ja, wir müssen noch mehr zusammen reden, dass ich es mache. Das habe ich halt zum Beispiel auch nie gemacht. Also habe ich mir nie Gedanken gemacht, weil ich einfach happy war, wenn ich Zeit hatte, dass ich hochgehen kann und kann die Kundenaufträge abarbeiten. Also ich habe halt auch nur bedingt Zeit. Ne? So ich habe das halt vormittags und deswegen ist es auch, ich wäre total gerne, wäre ich komplett selbstständig, weiß aber auch, ich wollte diese beiden Kinder haben und wenn man selbstständig ist, du sagst es, man man arbeitet immer.
Ja.
So, und wenn ich mit den Kindern zusammen bin, dann kann ich halt nicht in einem Laden am Nachmittag stehen. Oder kann ich, also will ich dann nicht, weil ich möchte dann einfach so die Zeit mit meinen beiden Mädels verbringen und möchte denen irgendwie die Welt zeigen, was halt für mich auch so, sobald man Mama geworden ist, ist es halt irgendwie so mein Auftrag. Ne? So, ich wollte die haben sich das nicht ausgesucht. So, also hab ich, mein Alltag ist halt deren Kindheit, sage ich mir immer. Ne? Und ja, dann sollte ich dann auch, sobald die zu Hause sind, nach denen richten, damit sie sagen können, sie hat eine schöne Kindheit.
Ja, ich könnte jetzt noch so altklug sagen, ja, freu dich, solange die noch dann Zeit mit dir verbringen wollen.
Ja, aber
alleine in die Mall.
Genau, aber das ist
oder so.
Und da muss ich aber auch sagen, so auch darauf freue ich mich, ja. Wenn ich die, und deswegen ist es mir ja auch wichtig, dass ich so viel Zeit wie möglich mit denen verbringen kann, damit ich die eben auf diese Zeit vorbereite, dass sie alleine mit ja, ich will und nee, ich will nicht, gestärkt durchs Leben gehen. Und dann kann ich auch wieder.
Ja, aber auch da, dass man schaut, was ist für einen das Richtige und das Beste. Mhm. So, und ich habe das schon immer sehr bewundert, wie klar du dir da bist und wie klar du sagst, deine Kinder sind für dich, haben oberste Priorität, auch zeitlich gesehen. Weil ich glaube, die Kinder haben für die meisten Eltern oberste Priorität. Aber viele sagen, ich möchte trotzdem Karriere machen, ich möchte arbeiten. Und ich finde, wenn man sich aber so klar dessen ist, dass man sagt, die Zeit mit denen, das ist das, da will ich das Maximum rausholen, dann muss man dahingehend sein Leben strukturieren. Wenn man sagt, man möchte trotzdem schon während sie klein sind Karriere machen, ist das ja auch in Ordnung. Und dann muss man andere Wege finden. Und auch da einfach nicht denken, so was ist richtig, was ist falsch, sondern was fühlt sich für mich richtig an, ja. Was fühlt sich für mich falsch an. Und ich glaube, dass viele sich da zu sehr Gedanken machen, was könnte die Umwelt denken. Und ganz ehrlich, man wird doch eh gejudged, ist doch egal, ja. Was du machst.
Ja,
also von daher mach doch einfach das, was für dich am besten ist.
Ich finde euch beide ziemlich klar in dem, was ihr wollt. Und das ist, glaube ich, ein großes, also es ist kein Geschenk, aber es ist ein wichtiger Meilenstein, ne, für einen selbst.
Ja, weil dann gehst du auch guten Gewissens dadurch, ne? Also, weil du hast dich wirklich bewusst für etwas entschieden.
Ja.
So, und dann ist es auch okay. Also ich habe sie in den ganzen sieben Jahren und auch in den letzten zwei Jahren, wo ich ja wirklich also vor Wut ja schreien könnte auf die, jetzt auf Amazon oder Spreadshirt, habe ich ja trotzdem nicht eine Sekunde das bereut.
Mhm.
Nicht eine. So, sondern ich gehe jeden Morgen hier mit Dankbarkeit rein und auch mit Dankbarkeit raus. Weil ich mich bewusst dafür entschieden habe, dass ich das hier möchte für mein Leben. Und das macht es einem so viel leichter, auch durch Scheiße zu gehen.
Ja, weil du einfach auch weißt, für was du kämpfst, ne? Für
ja.
Was und für wen. Und natürlich eben auch für diese ganzen Werte, was du auch hast. Und also ich hoffe natürlich auch, dass vielleicht der Richter oder die Richterin zuhört und auch dann meine Worte annimmt. Du bist halt einfach auch mit deiner Charity-Nummer und mit all dem, was du nicht nur dich siehst, sondern eben auch andere, dass ich halt fest von überzeugt bin, dass das Karma da auf deiner Seite ist, Vicky.
Karma is a bitch.
Ja, ich hoffe nicht, aber
ja, also halt das für dich. Also halt genau, ja. Für dich.
Ja. Was sollen wir dann darauf jetzt noch sagen? Eigentlich fehlt bei dir noch die Antwort auf die Frage, was noch so geplant ist als nächstes, aber ich glaube, erstmal ist es geplant, Spreadshirt zu besiegen.
Das ist auf jeden Fall
der Plan. Oder beziehungsweise den Rechtsstreit, sagen wir so.
Ja, das ist auf jeden Fall der Plan. Und ansonsten, ich habe es ja gerade schon gesagt, beziehungsweise Moines wird 5 Jahre alt. Ich kann nicht leugnen, da ein bisschen stolz drauf zu sein. Deswegen werden wir das dieses Jahr feiern, groß feiern und haben uns dafür auch was richtig Cooles, Tolles überlegt, woran wir schon seit fast 2 Jahren arbeiten. Das wird also dieses Jahr auf jeden Fall noch kommen. Und ansonsten, ich habe ein fantastisches Team, muss ich sagen. Also die gehen ja auch mit mir durch dick und dünn. Und das wollen wir weiter vergrößern. Wir wollen weiter wachsen. Legen den Fokus jetzt auch sehr auf B2B, also Business to Business, was im Moment ja ein bisschen unterm Radar läuft, dass wir ja auch Kollektionen für andere Firmen machen. Wir statten Unternehmen aus und kleiden die ein. Und das werden wir auf jeden Fall verstärken, so dass wir da noch mehr in der Richtung machen. Ja, und dann werden wir zwar nicht so groß wie Spreadshirt, aber wir sind trotzdem cooler.
Naja, die Frage ist ja auch, also will man das überhaupt?
Nein, um Gottes Willen. Nein. Tatsächlich, wir wachsen, wir sind bisher organisch gewachsen und ich habe es auch weiterhin vor. Also von daher. Wird ein spannendes Jahr.
Klingt auf jeden Fall so. Ja. Also klingt sehr so. Bleiben wir auch gespannt. Ja. Können wir noch mal appellieren, dass nicht nur zu Ostern, sondern zu allen möglichen Gelegenheiten gerne Geschenke, die in Bremen hergestellt worden sind, gekauft werden.
Ja.
Ja. Vor allem von Frauen hergestellt worden.
Mit ganz viel Liebe.
Ja. Herzblut.
Ja.
Kreativität.
Passt genau.
Ja.
Ja.
Also ich glaube, dass das, was wir uns wünschen, ist, dass die Menschen, die unsere Sachen tragen, die Liebe spüren, die wir reingesteckt haben. Dann sind wir happy.
Ja. Gebe ich dir recht.
Da kann ich nichts mehr hinzufügen. Das ist einfach nur toll.
Das war von Boom bis Z, der Generationen-Podcast der Frauenseiten Bremen. Von Boom bis Z wird herausgegeben vom Verein Frauen lernen gemeinsam und den Frauenseiten Bremen. Konzept und Redaktion Frauenseiten Bremen. Mit besonderem Dank an Paula, René, Lilly, Ling, Laura, Hanna, Jule, Salam, Sophie, Luisa, Andrea, Nina, Irene, Mara und Jana. Redaktion aktuelle Folge Renate Strümpel. Blogtext Laura Stache. Musik Imke Bolz, Artwork Luise Hahn mit besonderem Dank an Pia Brandt, Social Media die Frauenseiten Social Media Unit, Schnitt Laura Stache, Produktion Renate Strümpel, Mastering Jana Fischer. Ihr habt Fragen, Vorschläge oder wollt euch einbringen, schreibt eine Mail an frauenseiten@bremen.de oder nutzt das Kontaktformular, das in den Shownotes verlinkt ist. Lasst gerne einen Kommentar auf unserem Blog oder abonniert den Podcast im Podcast-Player eurer Wahl.